Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Jubel für den neuen Papst. Es ist der US-Amerikaner Robert Francis Prevost, der sich den Namen Leo XIV. Gibt. Und damit guten Abend, herzlich willkommen zu den Tagesthemen an einem themenreichen Tag, der zunächst ganz im Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa heute vor 80 Jahren stand. Darüber gleich mehr. Aber dann wurde ausgerechnet an diesem Tag ein neuer Papst gewählt, der ganz bewusst eine Friedensbotschaft an den Beginn seiner ersten Rede als Papst Leo XIV. Gestellt hat. Robert Francis Prevost ist der erste US-Amerikaner überhaupt als Oberhaupt der katholischen Kirche. Damit dürften außerhalb des Konklaves wohl nur die wenigsten gerechnet haben, als um genau 18.08 Uhr heute Abend weißer Rauch über der Sixtinischen Kapelle aufstieg und es kurz darauf dann die berühmte Formel gab: Habemus Papam, wir haben einen Papst. Aus Rom, Rüdiger Kronthaler.
Leo XIV., der erste US-amerikanische Papst der Geschichte, erstmals spricht er zu den Gläubigen.
La pace sia con tutti voi.
Der Friedensgruß, der Friede sei mit euch allen. Am Ende ging es dann doch ganz schnell, zumindest schneller als heute Vormittag noch von vielen erwartet. Kurz vor 12 Uhr stieg noch schwarzer Rauch auf, das Zeichen, dass sich die 133 Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle noch nicht mit einer Zweidrittelmehrheit auf einen Papst einigen konnten. Gestern zogen sie in die Sixtina ein, die Wahl galt dieses Mal eigentlich als besonders schwierig, denn viele Kardinäle hatten sich erst in den letzten Tagen besser kennengelernt. Die vielen unterschiedlichen innerkirchlichen Strömungen und Erwartungen, welche Persönlichkeit kann sie zusammenführen? Auf den Kurienkardinal Prevost dürften nur wenige getippt haben. Am Nachmittag standen der vierte und der fünfte Wahlgang an. Um 18.08 Uhr. Weißer Rauch. Ein Papst ist gewählt. Innerhalb weniger Minuten füllt sich der Petersplatz. Die tausenden Menschen müssen sich aber weiterhin gedulden. Wer wird es nun sein? 19.12 Uhr. Der Kardinal-Protodiakon Dominik Mamberti erscheint auf der Loggia.
Habemus Papam.
Robert Francis Prevost tritt als Leo XIV. Auf die Loggia. Nicht im schlichten Weiß wie Franziskus, sondern eher prunkvoll wie Vorvorgänger Benedikt XVI. Erste Reaktionen. Wir müssen abwarten. Ich hoffe, er wird gut für die Kirche sein. Das brauchen wir. Ich denke, er wird ein sozialer Papst sein, einer, der viel für die Gesellschaft und die Arbeiter tut. In seinen ersten Worten knüpft Leo XIV. Dann an Franziskus und dessen Reformen an. Wir wollen eine synodale Kirche sein, die auf dem Weg ist, die immer den Frieden sucht, immer die Liebe sucht, immer besonders denen nahe ist, die leiden. In den Sprechpausen wirkt Leo XIV. Bewegt, bedankt sich bei seinen Mitbrüdern, die auf Nebenbalkonen die Jubelstimmung ebenfalls zu genießen scheinen. Um 19.37 Uhr dann die erste öffentliche Amtshandlung von Papst Leo XIV.
Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
Er spendet den Segen der Stadt Rom und dem Erdkreis. Die Welt hat einen neuen Papst.
Unser Korrespondent Tilman Kleinjung hat natürlich den ganzen heutigen Tag am Petersplatz live mitverfolgt und da steht er auch jetzt. Tilman, wie hast du denn den Moment erlebt, als das schon am zweiten Tag des Konklaves weißer Rauch aufstieg?
Ja, ich war selbst total überrascht. Wir hatten ja immer mit einem etwas längeren Konklave gerechnet, weil so viele Kardinäle gewählt haben, 133, so viele wie noch nie. Da hieß es, naja, das wird vielleicht am Freitag soweit sein. Und deshalb hat mich dieser weiße Rauch heute tatsächlich ein bisschen überrascht. Noch mehr überrascht hat mich die Tatsache, dass die Kardinäle einen US-Amerikaner gewählt haben. Wir haben vorher immer gesagt, es wird kein Jesuit mehr, das war Franziskus. Es wird kein Argentinier mehr, das war Franziskus. Es wird auf keinen Fall ein US-Amerikaner. Da sind wir heute mal wieder Lügen gestraft worden. Das Konklave hat, wie man sieht, seine eigenen Regeln, seine eigene Dynamik.
Aber warum nennt sich der neue Papst denn Leo?
Der Name ist immer Programm bei Päpsten. Er erinnert damit an Leo den 13., einen Papst aus dem 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert. Das war der Papst, der der katholischen Kirche die erste Soziallehre geschrieben hat, die erste Sozialenzyklika. Und er hat damit die Frage der sozialen Gerechtigkeit ins Zentrum der Kirche gestellt. Und das hatte natürlich große Wirkung. Also Caritas in Deutschland oder die Kolpingvereine, die wären ohne diesen Papst einfach nicht vorstellbar. Und das knüpft auch an Papst Franziskus. Papst Franziskus ist ja an die Ränder gegangen, auf die Armen, auf die Ausgegrenzten, auf die Obdachlosen zu. Und Papst Leo XIV. Gibt mit seiner Namenswahl das Versprechen, diesen Kurs fortzusetzen. So interpretiere ich zumindest diese Namenswahl.
Tillmann, vielen Dank für die Berichte und die Informationen nach Rom. Und auch für diese Wahl galt wieder der alte Satz, wer als Papst ins Konklave reingeht, der kommt meist als Kardinal wieder raus. Denn als Favoriten galten andere. Der Name Robert Prevost, der gehörte nicht zu den häufig genannten. Wer ist dieser Mann, der in Chicago geboren und in den USA aufgewachsen ist, der die meiste Zeit seines Lebens aber außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika verbracht hat? Michael Stauffner.
Washington, Basilika der unbefleckten Empfängnis am frühen Nachmittag. Die größte katholische Kirche Nordamerikas. Das Habemus Papam aus Rom für die beiden Mönche ist es die Nachricht des Tages. Als sie davon erfahren, kamen sie sofort hierher. Ich bin sehr berührt. Ich bin Amerikaner und der neue Papst ist auch Amerikaner. Ich bin gespannt, was er der Kirche bringen wird, was er der Welt bringen wird. Freude auch bei Touristen aus Florida. Wir haben auf unser Handy geschaut, sahen, der Papst ist gewählt. Die Glocken begannen zu läuten wie gerade. Es war ein bewegender Moment. Ein paar Kilometer weiter im Weißen Haus. Präsident Trump äußert sich kurz und knapp. Wir waren ein bisschen überrascht, aber wir sind sehr glücklich. Es ist eine große Ehre. Der heutige Papst Leo XIV. Wurde 1955 in Chicago geboren. Er hat zwei Brüder. Hier hat er studiert, an der Katholischen Universität Villanova in Pennsylvania. 1977 Eintritt in den Orden der Augustiner, 1982 die Priesterweihe. Es folgten Jahre als Missionar in Peru. 2024 holte ihn Papst Franziskus nach Rom und machte ihn zum Kardinal. Ich denke, es war kein Zufall, dass Papst Franziskus mich gewählt hat. Ich war mein ganzes Leben lang Missionar und arbeitete in Peru. Aber ich bin Amerikaner und ich denke, ich kenne die Kirche in den USA gut. Es gibt auch Kritik an Prevost. Er soll unter anderem in seiner Zeit in Chicago Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche nicht konsequent verfolgt haben. Prevost bestreitet die Vorwürfe. An der Washingtoner Basilika heute Freude, Habemus, amerikanischen Papam.
Ja, und dorthin schalten wir jetzt in die Hauptstadt des Heimatlandes des neuen Papstes, nach Washington, zu Gudrun Engel. Gudrun, welche Bedeutung hat diese Wahl für ein Land, in dem nur jeder fünfte Katholik ist?
Ja, es gibt nur 20% Katholiken, aber die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner ist gläubig, gehört halt einer anderen Religionsgemeinschaft an. Und in dem Fall gilt, sie sind alle Patrioten und deswegen freuen sie sich alle. Sie waren alle überrascht, aber sie feiern jetzt auch alle diesen ersten US-amerikanischen Papst. Die Boulevardpresse hier hat getitelt Born in the USA als Anlehnung an den Bruce Springsteen-Titel. Und das nehmen hier jetzt auch alle so wahr, so wie es damals bei Papst Benedikt ja war. Wir sind Papst für die Deutschen. So sehen die Amerikanerinnen und Amerikaner das jetzt auch. Und viele, mit denen wir gesprochen haben, sagen eben, sie hoffen, dass er wieder etwas Einigkeit in dieses sehr politisch gespaltene Land ja bringt. Die Frage ist allerdings, kann das gelingen? Denn der neue Papst hat in der Vergangenheit oftmals getwittert und hat da durchaus kritisch Stellung bezogen zu beispielsweise der Migrationspolitik von Donald Trump. Und auch die Auslegung des katholischen Glaubens durch den Vizepräsidenten J.D. Vance hat er durchaus schon kritisch gesehen.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Ja, und nach dem ersten öffentlichen Auftritt des neuen Papstes konnte ich folgendes Gespräch mit einem führen, der mitgewählt hat und als einer der einflussreichsten Kardinäle im Konklave galt, dem Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx. Guten Abend, Kardinal Marx.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Wie überrascht waren Sie selber, dass die Wahl des neuen Papstes dann doch so schnell über die Bühne ging?
Ja, so und so. Natürlich habe ich mir meine Gedanken gemacht. Da kann ich jetzt nicht so viel darüber erzählen, weil das Konklave geheim ist. Aber im Vorkonklave, in den Gesprächen vorher, haben wir natürlich auch diskutiert und gesprochen. Nicht jetzt in der Öffentlichkeit oder in den großen Plänen, im großen Plenum übernahmen. Aber der eine oder andere hat sich natürlich Gedanken gemacht, sodass ich jetzt, darf ich sagen, am Ende über beides glücklich bin. Über den neuen Papst und über die Einmütigkeit und Schnelligkeit, wie es gegangen ist.
Auch wenn das Konklave geheim ist, können Sie uns wenigstens vielleicht verraten, welche Stimmung unter den Kardinalen und Kardinälen während dieser zwei Tage Konklave herrschte?
Naja, das kann man eigentlich erraten, nicht? Wenn es jetzt schnell geht und es ist ein Weg, der in knapp 24 Stunden zu Ende geht, dann kann ja kein großer Streit aufgekommen sein oder eine riesige Debatte, die endlos ist, sondern eine gewisse Einmütigkeit. Das kann ich, glaube ich, festhalten.
Und was waren die ausschlaggebenden Gründe für diese Einmütigkeit, dass die Wahl dann auf Kardinal Robert Prevost, jetzt Leo der 14., gefallen ist?
Ich kann ja für niemanden sprechen, außer mich selbst. Also, und da darf ich nicht sagen, wen ich gewählt habe. Das ist alles geheim. Ich sage nur, dass, wenn wir diesen Mann anschauen, und das war mir im Vorkonklave, das kann ich ja erzählen, auch klar, das ist jemand, der verschiedene Kulturen kennengelernt hat. Vereinigte Staaten, da ist er geboren, dann 30 Jahre Missionar und Bischof in Peru, der war General seines Ordens, des Augustinerordens in Rom, 12 Jahre lang, sodass da eine Vielfalt von Erfahrungen zusammenkommt, auch Leitungserfahrung. Da habe ich gedacht, das könnte jemand sein, das stimmt. Und offensichtlich haben andere auch so gedacht.
Offensichtlich. Sie kannten seinen Vorgänger, Papst Franziskus, sehr gut. Sie kennen auch den neuen Papst, Leo den 14., sehr gut. Erzählen Sie uns auch noch über ihn, ob das jetzt eine Fortsetzung, Franziskus 2.0 oder so etwas ist, Kontinuität oder so?
Ja. Ich kenne eigentlich den Papst, den jetzigen, gar nicht so gut. Ich habe dann gesehen, dass er aus Peru kommend dann Chef der Bischofskongregation wurde. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Dikasterium, wo die Bischöfe ernannt werden. Und dann habe ich mich auch mal angemeldet, weil ich ihn noch nicht kannte. Er kannte mich, weil ich ja älter bin, schon ein Kardinal, der irgendwo schon mal einen Namen hatte. Aber ich kannte ihn nicht und dann haben wir etwas gesprochen. Und da hatte ich sofort einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck. Papst Franziskus habe ich natürlich über 10 Jahre so aus der Nähe kennengelernt. Das war ein ganz anderes Verhältnis, dadurch, dass ich ihn eben so in der Arbeit auch gesehen habe. Aber mein erster Eindruck da war auch gut und deswegen habe ich gedacht, das ist jemand, auf den man schauen muss, der eben diese Vielfalt von Erfahrungen einbringt, ein guter Zuhörer, er hat sehr genau zugehört, was ich gesagt habe, wie wir die Probleme besprochen haben. Das hat mir alles sehr gefallen.
Aber haben Sie dann den Eindruck gewonnen, dass er für eine gewisse Kontinuität des bisherigen Kurses der Kirche steht?
Also die Diskussionen im Vorkonklave waren schon so würde ich es mal zusammenfassen, viele, ich würde sagen, sehr einmütig, waren der Meinung, dass das Pontifikat von Papst Franziskus ein großes Geschenk ist und dass wir da wirklich weitergehen müssen. Aber jeder oder fast alle waren sich einig, wir werden keine Kopie von Franziskus bekommen. Und das wäre eine völlige unmögliche Perspektive, jetzt den Papst zu messen an allem, was Papst Franziskus getan hat, mit seiner außergewöhnlichen Persönlichkeit. Jeder Mensch und jeder Papst bringt seine Dinge ein, aber die Richtung ist schon das große Pontifikat, das wir in 12 Jahren erlebt haben, auch in seinen Elementen, jetzt auf neue Weise weiterzuführen. Das ist schon, glaube ich, eine Perspektive, die ich erwarte.
Was sind denn aus Ihrer Sicht nun die wichtigsten, die drängendsten Aufgaben für den neuen Papst?
Ja, auf das eine ist natürlich auch, die Kirche zusammenzuhalten. Also er hat das Projekt an der synodalen Kirche vorangebracht. Das wird man weiterentwickeln. Das ist noch nicht das Ende der Geschichte sozusagen, was er angefangen hat. Da glaube ich fest daran. Dann auch natürlich die Reform der Kurie. Ich habe das auch immer wieder gesagt, daran kann man weiter arbeiten. Und auch natürlich die politische Stimme der Kirche. Wir haben gesehen bei der Beerdigung von Papst Franziskus, dass auch Menschen, die vielleicht mit der Kirche gar nichts zu tun haben, sagen, na ja, aber es fehlt vielleicht doch was, wenn diese Stimme nicht da ist. Es wäre vielleicht doch gut, wenn es noch eine Institution gibt oder eine Stimme, eine Person, die Dinge einbringt, die nicht von politischen Interessen geleitet sind, sondern über die Nationen hinweg nochmal die Menschen als Familie zusammenführen. Ich glaube, da hat die Kirche weiterhin eine große Aufgabe für die Zukunft.
Sagt Kardinal Reinhard Marx nach dem Konklave in Rom. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Zamperoni.
Trotz stetig sinkender Mitgliederzahlen, noch immer sind rund 20 Millionen Menschen in Deutschland in der katholischen Kirche. Jan Koch hat sich mal umgehört, mit welchen Erwartungen die Menschen hier bei uns auf diesen neuen Papst nun blicken.
Kurz nach der Wahl. Für viele der Griff zum Handy. Wer ist der neue Papst?
Ich habe von dem Kardinal vorher noch nie was gehört. Deshalb kann ich gar nichts zu seiner Person sagen und kann nur hoffen, dass es eine gute Wahl ist.
Ich denke, man will jemand haben, der auch das Ohr des amerikanischen Präsidenten findet und da auch Einfluss nehmen kann.
Mir selber bedeutet es nicht so viel, aber ich glaube, im Moment spielt es für viele Leute noch eine große Rolle. Deswegen finde ich gut, wenn es da Nachfolger gibt. Ich hätte fast gesagt Nachfolgerin, aber das ist ja leider noch ausgeschlossen.
Was erhoffen Sie sich vom neuen Papst?
Ich fand, der Papst Franziskus hat eigentlich seinen Job ziemlich gut gemacht und deswegen finde ich, dass ich eigentlich genauso ähnliche Erwartungen auch an den neuen Papst habe, ja.
Grundsätzlich, dass er den Kurs von Franziskus fortführt, sich weiterhin für die Armen und Schwachen einsetzt und vielleicht auch entschiedener noch gewisse Reformen angeht.
Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es jemand wird, der ein bisschen eine andere Auffassung hat davon, wie Frauen und andere Geschlechter in der Kirche unterwegs sind.
Ich würde mir eher einen progressiven Papst wünschen, tatsächlich.
Ja, soweit Stimmen aus Köln. Was die Wahl von Leo dem 14. für die katholische Kirche bedeutet, dazu die Meinung von Christian Wölfel von der Kirchenredaktion des Bayerischen Rundfunks.
Der Friede sei mit euch. Was für Worte an diesem 8. Mai in Rom, in Europa. Genau 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dann auch noch von einem US-Amerikaner. Damit ist klar, wofür der neue Papst, dieser Leo der 14. steht. Eine Friedensbotschaft ist für das Oberhaupt der katholischen Kirche erst einmal nichts Außergewöhnliches. Doch es waren die allerersten Worte des neuen Papstes. Die ganze Welt hat zugeschaut und vor allem zugehört. Damit ist Leo der 14. klar auf der Linie seines Vorgängers Franziskus. Dabei mag es auf den ersten Blick eine Überraschung sein, dass auf einen Argentinier ein US-Amerikaner folgt. Doch Robert Francis Prevost ist wie Franziskus Ordensmann, nämlich Augustiner. Und er ist irgendwie auch Lateinamerikaner. Denn dieser Robert Francis Prevost hat bewusst die Vereinigten Staaten verlassen, um lange in Peru zu wirken, zuletzt als Bischof. Und dann ist da auch noch sein Name, Leo der 14. Damit stellt sich der neue Papst bewusst in eine Tradition von Leo dem 13., der als politischer Papst in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Einer, der die Kirche Ende des 19. Jahrhunderts als neutrale Vermittlerin stark gemacht hat, der sich den sozialen Fragen zugewandt hat und Leo der 13. gilt als erster Medienpapst. Nun also Leo der 14. Sein Ziel, eine Kirche, die offen ist für die Welt, mit ihr in den Dialog tritt. Damit ist klar, die 133 Kardinäle haben einen echten Pontifex gewählt, einen Brückenbauer.
Die Meinung von Christian Wölfel. Und damit nach Berlin, wo die Vertreter aller Verfassungsorgane, die höchsten Vertreter unseres Landes, heute gemeinsam an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 80 Jahren erinnert haben. Begonnen hatte dieser Krieg mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939. Im Sommer 1941 lässt Adolf Hitler dann auch die Sowjetunion überfallen, mit der er zuvor paktiert hatte. Vor allem im Osten wird dieser Krieg als Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung geführt. Rund 6 Millionen Jüdinnen und Juden werden im Holocaust ermordet. Spätestens mit der Niederlage in Stalingrad im Februar 1943 wendet sich das Blatt für die deutsche Armee. Mit der Landung der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 beginnt auch im Westen die Befreiung Europas. Nach der Unterzeichnung tritt am 8. Mai 1945 schließlich die bedingungslose Kapitulation in Kraft. In der Nacht zum 9. Mai wird sie dann ein zweites Mal unterschrieben im Hauptquartier der Roten Armee. Über das Gedenken heute, Iris Seiram.
Deutschland 1945. Die Auswirkungen des Krieges verheerend. Die Menschen am Ende ausgezehrt.
Wir hatten einen wahnsinnigen Hunger. Wir haben die Baumrinde abgekratzt von den Birken, damit wir überhaupt etwas zu essen hatten. Den 8. Mai direkt kann ich nicht sagen, weil ich weiß nur, es sind keine Bomben mehr. Und wir mussten nicht mehr zittern im Keller und Angst haben, dass das Haus über uns zusammenstürzt.
Bei der offiziellen Gedenkfeier im Bundestag mahnt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch 80 Jahre später, die Erinnerung an den Nationalsozialismus und Millionen Opfer aufrechtzuerhalten.
Tatsächlich wundere ich mich manchmal über die Hartnäckigkeit, mit der manche leider auch in diesem Hause einen sogenannten Schlussstrich unter unsere Geschichte und unsere Verantwortung fordern.
Eine Geschichte, mit deren Deutung die Bundesrepublik lange haderte. Die Kapitulation, für viele galt sie zunächst auch als Niederlage. Ändern wollte das Altbundespräsident Richard von Weizsäcker 1985 mit einer Rede, die Geschichte schrieb.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Weizsäcker gedachte damals auch der gefallenen sowjetischen Soldaten. Heute, 40 Jahre später, wird dieses Gedenken überschattet vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.
Die Befreier von Auschwitz sind zu neuen Aggressoren geworden. Mit dem Krieg gegen die Ukraine hat Putin unsere europäische Sicherheitsordnung als in Trümmer gelegt, von der wir doch gehofft hatten, sie sei als Lehre aus den Schrecken des Krieges ein für alle Mal gelernt.
Russische Vertreter waren zu den offiziellen Feierlichkeiten nicht eingeladen. Nicht im Bundestag, nicht bei der Kranzniederlegung am Vormittag an der Neuen Wache in Berlin.
Während das zerstörte Berlin am Ende des Zweiten Weltkriegs für die völlige militärische und moralische Niederlage stand, waren viele andere Orte auf dem Kontinent gezeichnet von den unvorstellbaren deutschen Verbrechen, gerade auch in der Ukraine. Und so spielt die Erinnerung an das Kriegsende dort seit jeher eine besondere Rolle. Seit das Land von Russland überfallen wurde, findet das Gedenken jedoch nicht mehr wie in Russland am 9. Mai statt, morgen, sondern wie im Westen am 8. Mai heute. Und nicht nur damit will sich Präsident Zelensky offenbar von Russland absetzen. Statt einer Militärparade abzunehmen, marschierte er nur mit seiner Handykamera heute durch Kiew. Birgit Pfirnig.
Kiew in den frühen Morgenstunden. Es ist ein stilles Gedenken. Präsident Zelensky und seine Frau Olena erinnern zusammen mit Vertretern aus aller Welt an die mindestens 8 Millionen Menschen in der Ukraine, die im Kampf gegen Nazi-Deutschland ums Leben kamen. Später geht Präsident Zelensky allein durch die Kiewer Innenstadt und verurteilt via Selfie-Kamera die Militärparade, die morgen in Moskau stattfindet. Eine Kriegsmaschinerie feiere sich selbst. Die Parade morgen ist zynisch. Anders kann man es nicht beschreiben. Eine Parade voller Lügen. Als ob nicht Dutzende von verbündeten Staaten, sondern Putin persönlich den Nationalsozialismus besiegt hätte. Ganz bewusst habe sich die Ukraine im vergangenen Jahr entschieden, das Ende des Zweiten Weltkriegs zusammen mit den westlichen Ländern am 8. Mai zu feiern, um sich von Russland zu distanzieren. Wir haben das Staatspathos entfernt und erinnern an Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen, die nicht von der Front zurückgekehrt sind. Sie sind durch die Repression der Nazis während der Besatzung gestorben. Denn leider gehört die Ukraine in Bezug auf die Gesamtzahl der Gefallenen im Zweiten Weltkrieg zu den drei Ländern mit den meisten Opfern. Viele Ukrainer unterstützen das und wollen nicht gemeinsam mit dem russischen Aggressor an das Ende des Weltkriegs erinnern. Gut, dass wir heute gedenken. Ich glaube, im Moment sind wir Europa moralisch, ethisch und geistig viel näher als Russland. In der ganzen Stadt wird mit Ausstellungen und Kranzniederlegungen der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Auch hier am Maidan bewegt das heute viele. Nicht Russland, das sich so rühmt. Alle Völker haben das zusammen geschafft. Es ist ein gemeinsamer Sieg und nicht ein Sieg Russlands. Selbst wenn, hat die Sowjetunion gewonnen, nicht Russland. Es ist gut, dass wir damals gewonnen haben. Ich glaube aber, der Kampf gegen das Böse ist noch nicht zu Ende. Er geht weiter. Es gibt nichts zu feiern. Für uns ist das ein Tag der Trauer. Denn der Krieg Russlands gegen die Ukraine geht auch heute weiter. Trotz der von Putin angekündigten Feuerpause kam es in Sumy, Charkiw, Cherson und Saporischschja zu russischen Angriffen.
Und im westukrainischen Lviv ist heute Abend der neue Bundesaußenminister Johann Wadephul angekommen. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Wadephul.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Was bedeutet es Ihnen, als deutscher Außenminister gerade heute, am 8. Mai, in die Ukraine gereist zu sein, in ein Land, das ja unter dem deutschen Angriffskrieg und der NS-Schreckensherrschaft besonders gelitten hat?
Ja, das ist ein ganz großer Wert. Ich glaube, genau hierher gehört man her, um zu zeigen, wir stehen an der Seite der Ukraine. Die Ukraine, die ja im Zweiten Weltkrieg so schrecklich unter Deutschland gelitten hat, mit die höchsten Verluste zu verzeichnen hat, nicht nur an Soldatinnen und Soldaten, sondern auch in der Zivilbevölkerung, dass wir jetzt das ein bisschen zurückgeben dürfen und zeigen können, dass wir aus unserer Geschichte gelernt haben, dass wir die Freiheit verteidigen, dass wir einen Angriffskrieg nicht zulassen. Das ist gut, das ist, glaube ich, richtig. Und deswegen finde ich, dass ich genau an diesem Tag mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus anderen EU-Ländern hier richtig bin.
Nun reisen Sie als erster Vertreter der neuen Bundesregierung in die Ukraine. Wie wird die deutsche Außenpolitik mit Blick auf die Ukraine denn nun aussehen? Wird es dann einen Unterschied geben zur bisherigen Regierung?
Nein, das ist im Wesentlichen Kontinuität. Deutschland hat immer vom ersten Tag an der Seite der Ukraine gestanden. Denken Sie an die Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz. Es hat in der Zwischenzeit manche Diskussionen gegeben, ob man schneller, ob man intensiver, ob man konsequenter hätte unterstützen können. Aber am Ende war Deutschland immer sehr stark an der Seite der Ukraine, politisch, aber auch mit militärischer Unterstützung, mit wirtschaftlicher Unterstützung. Wir stehen hier sehr klar. Wir setzen das fort. Erst recht in einer Situation, wo es manche Zweifel darüber gibt, wo die USA stehen. Da steht Deutschland, da steht Europa. Und das zeigt gerade jetzt auch das Treffen der Kolleginnen und Kollegen hier in Lviv. Da steht Europa an der Seite der Ukraine.
Weil Sie sagen, Sie stehen für Kontinuität. Aber in der Opposition hat Ihre Partei, die CDU, ja der Vorgängerregierung auch vorgeworfen, zu zögerlich zu sein bei der Unterstützung der Ukraine. Das heißt, eine entschlossenere Außenpolitik, wie sie dann angekündigt wurde, wie soll das dann aussehen?
Ja, in der Tat. Das sind Diskussionen gewesen, die haben wir gehabt. Aber ich habe ja gerade eben schon gesagt, und das stimmt auch am Ende, dass Deutschland mit der stärkste Unterstützer der Ukraine immer gewesen ist. Das wird so bleiben und das werden wir auch in den nächsten Tagen deutlich machen. Das ist fest verabredet in der Bundesregierung und das werden wir auch mit unseren europäischen Partnern zeigen. Wir werden uns jetzt abstimmen. Ich werde morgen mit dem Ministerpräsidenten der Ukraine und dem Außenminister sprechen und dort in Erfahrung bringen wollen, was begehrt wird, was notwendig ist. Und es bleibt einfach dabei. Wir werden das leisten, was nötig ist. Und wir werden so lange leisten, wie es nötig ist, bis Russland einsieht, dass dieser Krieg beendet werden muss, dass man an den Verhandlungstisch muss, dass man jetzt schnell auch den Waffenstillstand konsequent einhalten muss. Das ist jetzt die Forderung der freiheitlichen Länder der Welt an Russland. Und ich hoffe, dass das in Moskau verstanden wird.
Sie sprechen es an, Sie treffen sich morgen gemeinsam mit Ihren EU-Kollegen in Lviv mit der ukrainischen Seite. Aber diese Koalition der Willigen, wie will die auch angesichts der Unsicherheit, was amerikanische Unterstützung betrifft, wie wollen Sie jetzt da die Hebel ansetzen, damit das, was Sie gerade gesagt haben, auch wirklich Realität wird?
Die USA haben ja bekräftigt, dass sie erstens einen Waffenstillstand durchsetzen wollen und dass sie auch mit konkreten Vorschlägen in Verhandlungen hineingehen wollen. Mit Russland, mit der Ukraine und wir sind einbezogen. Frankreich, Großbritannien, Deutschland sind einbezogen in diesen Prozess und den wollen wir fortsetzen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben eigenständig uns in der Europäischen Union jetzt schon besprochen, dass wir zusammenstehen werden. Und auch darüber hinaus, in der Tat, Sie haben die Koalition der Willigen genannt. Das heißt, da gehörten mindestens das Vereinigte Königreich, Großbritannien dazu. Und wir stehen ganz klar an der Seite der Ukraine und sind auch bereit, für die Zukunft politische und militärische Unterstützung zu leisten. Zur Absicherung eines Waffenstillstandes und auch dauerhaft, um sicherzustellen, dass Russland nicht noch einmal auf die Idee kommt, die europäische Friedensordnung in Frage zu stellen.
Und konkret sieht das wie aus? Neue Milliardenpakete oder auch die Einrichtung eines Sondertribunals gegen russische Kriegsverbrechen?
Ja, das Sondertribunal wird morgen hier ein entscheidendes Thema sein. Das ist lange vorbereitet worden und hiermit zeigt auch wieder die freie Welt. Und übrigens, das geht über Europa hinaus. Da sind auch Länder aus Asien, aus Ozeanien beteiligt, zeigt, dass so ein Aggressionskrieg nicht ohne weiteres geführt werden kann, sondern dass das Konsequenzen hat. Also das ist eine starke Reaktion derjenigen Länder und Staaten, die das internationale Rechtssystem verteidigen. Und ich finde, das ist sehr wichtig und das werden wir morgen hier gemeinsam zum Ausdruck bringen. Und das ist eben auch sozusagen eine Prävention für die Zukunft, dass nicht irgendjemand anderer noch auf die Idee kommt und meint, im 21. Jahrhundert könnte man zurückkehren ins Mittelalter und wieder Kriege führen, ohne dass etwas geschieht.
Sagt der neue deutsche Außenminister. Herr Wadephul, ich danke Ihnen nach Lviv.
Guten Abend.
2 Wochen bevor der Zweite Weltkrieg in Europa endete, trafen sie an der Elbe zum ersten Mal aufeinander. US-Soldaten und Soldaten der Roten Armee. Und ihre Länder waren es auch, die Deutschland nach dem Krieg maßgeblich aufteilten. Damit bestimmten sie auch den jeweiligen historischen Blick auf das Kriegsende und die Aufarbeitung in den beiden neu entstandenen deutschen Staaten. Bevor wir gleich darüber sprechen, berichten Nils Buhler und Marie Landes, wie heute in Görlitz erinnert wurde. Dort stand der Tag auch im Zeichen der Versöhnung mit Polen.
Görlitz und seine polnische Nachbarstadt Skorzelec, verbunden durch die Altstadtbrücke über die Neiße. Heute Kulisse für das Erinnern an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren. In Sachsen wird der 8. Mai in diesem Jahr erstmals als offizieller Gedenktag begangen.
Ich finde es eigentlich sehr wichtig, weil Geschichte vergisst nie. Und halt, auch wenn es schon sehr lange her ist, ist es ja trotzdem noch ein Teil und wir sollten da immer dran denken und nie vergessen.
Weil einfach sowas nicht nochmal sein kann und wir stehen ja schon wieder sehr auf brandheißem Boden.
Eine Ausstellung im Kulturhistorischen Museum zeigt Görlitz zwischen 1933 und 1945. Von größeren Zerstörungen blieb die Stadt nahezu verschont. Die Brücken über die Neiße wurden von der Wehrmacht gesprengt, um die heranrückende Rote Armee am Überqueren zu hindern. Das Erinnern an diese letzten Kriegstage, hier im Osten Deutschlands war es ein anderes als im Westen. In der DDR etwa war der 8. Mai lange Zeit gesetzlicher Feiertag.
Der größte Unterschied lag darin, dass von Anfang an eigentlich über die 40 Jahre hinweg von der DDR, von der Staatspartei SED, erinnert worden ist an den 8. Mai 1945, vor allen Dingen an den welthistorischen Sieg der Roten Armee, der Sowjetunion, wo sie sich auch mit in Interaktion gesehen haben, die deutschen Kommunisten.
Verbrechen, die die sowjetischen Besatzer begangen hatten, wie massenhafte Vergewaltigungen, wurden dagegen verschwiegen.
Die waren tabu, wie auch Vertreibungen, weitestgehend tabu waren. Dass es erst nach 1989, 90 enttabuisiert worden konnte, besprochen werden. Natürlich ist im privaten Kreis, im familiären Kreis darüber gesprochen worden.
Das Gedenken an das Kriegsende in Görlitz, heute ist es ein gemeinsames von Deutschen und Polen.
Und über das Gedenken an das Kriegsende in Europa heute vor 80 Jahren hierzulande, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Soziologen Steffen Mau folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Mau.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Wie sehr prägt aus Ihrer Beobachtung die jahrzehntelange Ost-West-Teilung nach wie vor die Erinnerungskultur hierzulande?
Ja, das war ja von Anbeginn an sehr unterschiedlich. Die DDR hat eigentlich immer den 8. Mai als Tag der Befreiung gefeiert und war zum Teil auch Feiertag bis Mitte der 60er Jahre, dann Mitte der 80er Jahre nochmal. In der Bundesrepublik hat man zunächst mal vom Tag der Niederlage gesprochen. Dann hat sich das mit der Rede von Richard Weizsäcker ein Stück weit verändert. Und da hat man nicht mehr so sehr darauf geschaut, was eigentlich das Ende des Krieges bedeutet hatte im Hinblick auf Formen der Demütigung, die viele auch empfunden haben, die auch den Hitlerfaschismus mitgetragen haben. In der DDR zieht sich das relativ lange und ich denke auch heute in Ostdeutschland kann man noch Unterschiede sehen. Anderer Blick auf die Sowjetunion, zum Teil auf Russland auch als Nachfolgestaat der Sowjetunion. Es gibt häufig auch einen Verweis auf die vielen Millionen Opfer, die dort erbracht wurden. Also der Blick ist nicht so sehr auf die Westalliierten, sondern wirklich auf die Sowjetunion, obwohl sie dann auch Besatzungsmacht in der DDR gewesen ist. Und die Ostdeutschen haben dann Anfang der 90er eben doch den Abzug der Sowjetarmee beobachten können. Und so gibt es doch häufig eine starke Fokussierung auf diese Leistung der Sowjetunion damals und möglicherweise auch eine sehr weiche und zu harmonische Sicht auf Russland heute. Ich vermute, das hängt ein Stück weit auch miteinander zusammen.
Und die Erinnerungskultur ist so in zwei verschiedenen Milieus, wenn man so will, gewachsen.
Ja, das verschiebt sich natürlich ein Stück weit, weil man jetzt auch gesamtdeutsch immer vom Tag der Befreiung oder immer mehr vom Tag der Befreiung spricht. Die DDR war ja ein dezidiert auch antifaschistischer Staat, jedenfalls in der Selbstbeschreibung. Das stimmte an vielen Stellen nicht, aber insgesamt die offizielle Ideologie, die hat sich schon relativ stark da angelehnt und es war natürlich auch in der Führungsriege viele aus dem antifaschistischen Widerstand. Das sind so bestimmte Narrative und auch Selbstverständnisse, die sich gehalten haben. Die Bundesrepublik hat sich erst später intensiver damit auseinandergesetzt, auch mit der Rolle der Wehrmacht und den Verbrechen der Wehrmacht noch in den 90er Jahren. Also da gibt es unterschiedliche Traditionen, die jetzt natürlich auch ein Stück weit immer wieder aktualisiert werden. Aber ich glaube, wir könnten auch mittelfristig zu einer gemeinsamen Geschichtsbetrachtung kommen. Und der 80. Jahrestag ist sicherlich ein Anlass dazu.
Aber es gibt eine neue Studie, nach der erstmals etwas mehr als die Hälfte hierzulande sagt, man solle einen Schlussstrich unter die Erinnerungskultur der deutschen NS-Vergangenheit ziehen. Wie deuten Sie das?
Ja, es sind jetzt 80 Jahre vergangen. Das ist eine lange historische Frist und das ist wahrscheinlich auch normal, dass in gewisser Weise die Erinnerung nicht mehr so präsent ist. Wir haben auch weniger Zeitzeugen, die darüber berichten können. Auch in den Familien, Großeltern, Eltern gibt es immer weniger Menschen, die überhaupt den Krieg miterlebt haben. Und so wird das natürlich stärker durch Geschichtsbücher, durch andere Medien, Filme und so weiter vermittelt. Ich vermute, das ist ein natürlicher Trend, den kann man jetzt beklagen. Und in gewisser Weise brauchen wir natürlich auch diese Erinnerung, auch die Präsenz der Erinnerung im nicht nur zu den Jahrestagen, sondern darüber hinaus. Aber es gibt offensichtlich eine wachsende Zahl in der Bevölkerung, die sagen, jetzt ist es auch mal gut und den 8. Mai jetzt als zentrale Referenz für das deutsche politische Bewusstsein, den brauchen wir nicht mehr in dieser Form.
Sehen Sie da auch einen Zusammenhang zwischen dem Schlussstrich ziehen wollen und dem Erstarken einer extrem rechten Partei auch in Deutschland?
Ja, in gewisser Weise gibt es ja auch eine starke Kritik in der AfD an sozusagen diesem Gedenken und auch der Art des Gedenkens. Es gibt auch nach wie vor sozusagen eine Kritik an den Folgen des Zweiten Weltkriegs, nämlich dass Deutschland eben nicht mehr in der alten Größe existiert. Und die AfD nimmt das ganz bewusst auf und verstärkt das in gewisser Weise noch. Es gibt ja auch sozusagen Versuche, auch völkische Rhetoriken, auch nationalsozialistische Symboliken im öffentlichen Diskurs irgendwie wieder präsent zu machen. Und ich glaube, das gehört sicherlich dazu, dass man eben sagt, okay, das ist jetzt ein geschichtliches Ereignis, das klappen wir zu, bis hin zu der Rede eben vom Vogelschiss der Geschichte.
Aber wie kann es dann gelingen, dass die Lehren aus der Katastrophe von damals nicht verblassen und auch 80 Jahre danach die besondere Verantwortung Deutschlands anerkannt bleibt?
Ja, wir müssen das im öffentlichen Diskurs natürlich präsent halten und wir müssen auch natürlich permanent darüber nachdenken, wie man überhaupt erinnern kann. Aber das wird für die Nachgeborenen schwieriger. Es haben eben nicht mehr alle die Beziehung. Wir sind auch eine Migrationsgesellschaft geworden, wo man sich nicht unmittelbar einreiht in sozusagen auch diese Erlebnisse des Krieges und die Lehren, die man daraus zu ziehen hat. Aber ich glaube, wir brauchen in der politischen Bildung natürlich Aktivitäten. Ich glaube auch, dass die jungen Leute stärker über mediale Formen zu erreichen sind. Und da gibt es ja natürlich auch viele schon gelebte Praktiken. Auch die Stolpersteine sind zum Beispiel etwas, wo ich glaube, da wird dann auch, werden die Grausamkeiten des Nationalsozialismus im Alltag deutlich, wo Leuten das auch immer wieder auffällt. Mir begegnet das selbst in Berlin eigentlich an jeder zweiten Ecke. Und das ist schon so ein Moment, wo man hinguckt und auch mal innehält und nachdenkt und dann auch diese Erinnerung an die schrecklichen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs irgendwie wachhalten kann.
Herr Mau, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gern.
Vergangenen Freitag kam das Ergebnis einer langjährigen Prüfung. Der Bundesverfassungsschutz stuft die ganze AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ein. Doch keine Woche später kommt heute die Ankündigung, vorerst auf diese Bezeichnung zu verzichten. Und das hat damit zu tun, dass die AfD einen Eilantrag beim zuständigen Verwaltungsgericht in Köln gegen die Einstufung gestellt hat. Und der Verfassungsschutz daraufhin heute eine sogenannte Stillhaltezusage abgab. Dazu jetzt Kolja Schwarz aus unserer ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Kolja, was genau bedeutet das?
Ja, so eine Stillhaltezusage bedeutet keinesfalls, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt da seine Meinung geändert hat. Es ist also auch kein Eingeständnis, da irgendwas falsch gemacht zu haben. Und es ist heute auch keine inhaltliche Vorentscheidung in die eine oder in die andere Richtung, sondern das Bundesamt für Verfassungsschutz sagt, wir setzen diese Entscheidung erstmal aus, damit das Gericht in Ruhe prüfen kann in dem Eilverfahren. Denn die AfD hat nicht nur Klage eingereicht, sondern auch das mit einem Eilantrag verbunden. Und bis das Gericht jetzt in Ruhe geprüft hat, ob es diesen Eilantrag erlässt oder nicht, hat das Bundesamt für Verfassungsschutz gesagt, wir setzen erstmal aus.
Und welche Konsequenzen hat diese Entscheidung nun?
Ja, das bedeutet, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die Partei AfD jetzt wieder als Verdachtsfall, als rechtsextremen Verdachtsfall führt und nicht mehr als gesichert rechtsextremistisch, jedenfalls vorläufig. Und das bedeutet auch, dass sie sie so nur beobachten darf. Auch bei einem Verdachtsfall ist eine Beobachtung möglich, auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Aber die Hürden, die sind etwas höher. So darf es das Bundesamt für Verfassungsschutz aber auch machen. Auch das ist gerichtlich ja überprüft worden und das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte das letztes Jahr bestätigt.
Und bis wann könnte da jetzt eine Entscheidung in der Eilsache kommen?
Ja, Eilsache, das klingt ja ein bisschen danach, als müsste das jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen kommen. Aber es handelt sich hier um ein Mammutverfahren. Dieses Gutachten soll ja 1100 Seiten haben. Das wird natürlich nicht vollumfänglich geprüft, denn auch dieses Eilverfahren ist ja ein vorläufiges. Die Eilentscheidung ist eine vorläufige. Aber das Gericht wird dennoch gründlich prüfen und die Argumente austauschen lassen, denn diese Entscheidung hat natürlich eine ordentliche Bedeutung. Also mindestens ein paar Monate, damit muss man rechnen.
Kolja, vielen Dank für die Informationen nach Karlsruhe.
Gerne.
Und damit sind wir fast am Ende der heute aus gegebenen Anlässen etwas längeren Tagesthemen. Aber auch diese Sendung geht natürlich nicht ohne Wetteraussichten zur Neige. Claudia, wie sehen die aus?
Ingo, nach diesem aufregenden Tag ist das Wetter ziemlich gemütlich, frühlingshaft die nächsten Tage und mehr oder weniger passiert nicht allzu viel. Das heißt, wir bleiben unter Hochdruckeinfluss und das wohl auch bis über das Wochenende hinaus. Das heißt, trockene Luft, die zu uns kommt und die wird auch zunehmend wärmer. In der Nacht haben wir es im Süden noch mit dichten Wolkenfeldern zu tun. Daraus können auch noch ein paar Tropfen fallen. Im Laufe der Nacht aber lockert es mehr und mehr auf, es klart auf und auch morgen im Laufe des Tages wird die Sonne häufig dabei sein. Ein paar Quellwolken ziehen durch und lediglich direkt am Alpenrand sind die Wolken etwas dichter und auch da kann es dann noch mal für ein paar Tropfen reichen. In der Nacht wird es kalt. Temperaturen gehen zurück auf Werte von meist 6 bis minus 2 Grad, wo es aufklart oder in höheren Lagen. Am Nachmittag dann Höchstwerte von 13 bis 21 Grad und die nächsten Tage bringen weiterhin viel Sonnenschein. Am Samstag im Nordosten und im Süden dichte Wolken. Der Sonntag wird für die meisten sehr sonnig und das dann auch sogar wieder bei sommerlichen Temperaturen mit an die 25 Grad im Westen.
Glänzende Aussichten, Claudia. Vielen Dank dafür. Ja, und soweit die Tagesthemen an diesem Tag des Gedenkens und der Papstwahl im Vatikan. Hier im Ersten geht der Abend mit Satire zu Ende. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin einen schönen Abend noch. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.